HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich sitze am Tisch zusammen mit Ulrike Gero. Mein Name ist Marius Galler. Ulrike Gero ist Europawissenschaftlerin und Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in Krems in Österreich. Autorin des Buches »Warum Europa eine Republik werden muss – eine politische Utopie«. Sehr aktiv sind sie, um das europäische Projekt zu retten. Sie haben auch ein Manifest zur Gründung einer europäischen Republik unterzeichnet. 2013 war das mit anderen zusammen. Man könnte sagen, Europa hat es zurzeit auch nötig, aber sie unterscheiden zwischen der EU, das ist das krisenhafte und aktuelle Elend, und Europa. Und Europa, das ist dann das, das utopiefähig ist. Doch bevor wir dazu kommen, zuerst die Frage, wie sind Sie zum Thema Europa gekommen? Also Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Politik, sind dann in die Wissenschaft gegangen. Warum war es da irgendwann Europa?
Ja, danke für die Frage. Das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Leon-Meister-Jahre. Ja, ich war relativ jung, 27 Jahre. Da war mein erster Job damals im Deutschen Bundestag als Mitarbeiterin bei Karl Lamers. Wer das noch weiß, das war der damalige außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und 1992, am 1. April, war gerade der Maastrichter Vertrag unterschrieben. Und dann komme ich als neue Mitarbeiterin in dieses Büro, und mit neuen Mitarbeitern weiß man nie, was anzufangen. Ja, die sind noch nicht eingearbeitet. Und da sagt Herr Lamers: Die Fraktion hat gerade den Maastrichter Vertrag unterschrieben, dazu werden wir demnächst mal ein Papier veröffentlichen müssen. Schreiben Sie mal was zu Europa auf. Ja, und das war irgendwie so völlig abenteuerlich, weil was soll man schon aufschreiben? Aber in einem Prozess von 2 Jahren ist aus dieser Idee dieses sogenannte Schäuble-Lamers-Papier zu Kerneuropa geworden, was dann 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Und ich glaube, damit hatte ich dann so, seitdem ich 27 bin, irgendwie einfach mein Thema in mir eingebrannt.
Wie war es in den Jahren zuvor? Weil Europa ist ja eigentlich auch eine Realität, wenn man aufwächst als Jugendlicher oder wenn man anfängt, in den Urlaub zu fahren. Also es gibt ja so eine frühe touristische Erfahrung, dass man sich beginnt, auf dem eigenen Kontinent zurechtzufinden.
Ja, aber dafür bin ich zu alt. Ich bin ja 64 geboren, und so, dass ich jetzt so Generation Erasmus wäre, das war ja damals noch nicht so. Im Gegenteil, ich habe ja 1983 in Paris studiert, und wenn man das mal kurz erzählen darf, von wegen europäischer Pass und so. Jedenfalls 1983 sind sie nach Paris als Studentin gegangen, da waren sie noch Ausländerin, was war vor dem Maastrichter Vertrag, und da musste ich ein Récépissé bekommen, also eine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn Sie sich erinnern, 83, auf der Hochzeit der Umsteuerung der französischen Währungspolitik, durfte man nicht mit mehr als 1000 Franc über die Grenze. Nur, dass man das nochmal klar hat, ja, wo wir 83 waren. Insofern ist ja sozusagen das Werden, was danach kam, nämlich die einheitlich-europäische Akte 1988 und dann der Maastrichter Vertrag, die Währung und so weiter, sind ja die Sachen, die ich miterlebt habe, als wirklich reale Verbesserung. Und in den 90er Jahren habe ich dann eben Franzosen geheiratet, und da waren wir dann schon in Maastricht und in der Europäischen Union, und da konnte man am eigenen Leben sozusagen vermessen, wie dieses Europa dichter wurde.
Europa und der Alltag, das ist ein vielleicht schönes Thema, um einzusteigen und nicht gleich in die großen Theorien hineinzugehen. In den 80er Jahren, haben Sie gesagt, haben Sie angefangen, sich für das Thema zu interessieren und da reinzukommen. Ich erinnere mich, damals hatte die Bundesbahn eine schöne Sache, das nannte sich Interrail-Ticket. Da konnte man für 400 Mark, war das damals, konnte man ein Ticket sich kaufen und damit durch ganz Europa fahren und alle Züge benutzen. Mhm. Das haben damals viele Rucksacktouristen gemacht, ich war auch dabei, und das war wunderbar, um nach Frankreich, nach Spanien, also den ganzen Kontinent zu bereisen, sich dort Sachen anzugucken. Das war damals sehr, sehr beliebt.
Reisen bildet, sagte ja Goethe, wenn man überhaupt mal reist, durch Europa reist und Europa erfährt. Und weil, wenn man das macht, hat man intuitive Erfahrung, dass das wirklich zusammengehört, ja, dass die europäischen Städte alle unterschiedlich und doch alle ähnlich sind, und dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, dass dieser Kontinent nicht in Nationalstaaten gegliedert ist, sondern dass wir hier eine europäische Kultur haben, die irgendwie was Verbindendes hat.
Gerade was jüngere Generationen angeht, ist ja, was Sprachfähigkeit, sagen wir die englische Sprache angeht, sind die ja sehr viel internationaler. Gibt es da auch in der Politik oder wenn Sie das wissenschaftlich untersuchen, Belege, Zahlen, Studien darüber?
Ja, es stimmt halt leider gerade nicht. Ja, es gibt nicht die Jugend, sondern es gibt 2 Jugenden. Es gibt diese Jugend, diese sogenannte Erasmus-Jugend, das ist auch soziologisch durchsucht. Ja, die sind gebildet, mobil, flexibel, und die studieren von Prag nach Barcelona, nach London. Die sind meistens 2- oder 3-sprachig, Englisch natürlich, meistens noch eine andere Sprache. Sprache dazu. Und die haben auch ihre Netzwerke, ja. Wir haben übrigens eine Studie tatsächlich gemacht, die Hörer, die das interessiert, am WZB, Wissenschaftszentrum Berlin, haben wir eine Studie gemacht über die europapolitischen Erwartungen dieser Jugend. Und in der Tat kann man sagen, die sind völlig abgenervt, dass Europa immer noch keine einheitliche Arbeitslosenversicherung hat oder eine einheitliche Krankenkasse. Also alles, was dieser Jugend das Leben erleichtern würde, um wirklich ihr europäisches Leben zu leben. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt eben, und jetzt sind wir eigentlich wieder bei diesem Interrail-Ticket, es gibt eben auch eine Globalisierungsverliererjugend. Soll heißen, die soziale Krise von heute ist die europäische Zustimmungskrise von morgen. Wenn Sie heute, sage ich mal, ein junger Deutscher sind, 20 Jahre, Sie wohnen in Anklam da irgendwo auf dem Norden und Sie sind tendenziell männlich, tendenziell ungebildet, tendenziell nicht mobil, dann haben Sie von Europa nichts. Und diese Jugend ist ja die, die heute zum großen Teil populistisch wählt. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Le Front National in Paris, da ist der Anteil der Jugendlichen, also 18 bis 25 Jahre, 8% höher als der französische Durchschnitt. Das ist ähnlich in Ungarn, wo die Jobbik-Partei eine ganz starke jugendliche Partei ist. Die machen dann so, ich sag mal, Faschorock, ja, oder Faschotechno-Partys und so weiter. Das heißt, da ist eine Jugend, die steht wieder auf Fahne, Fackel, Lagerfeuer. Und insofern gibt es nicht die nächste Generation. Im Gegenteil gibt es da Zahlen zu, die fast beunruhigend sind. Im Journal of Democracy war letztens im Januar jetzt ein Artikel, der die autoritäre Versuchung der nächsten Generation untersucht. Und Sie können heute in so einer komparativen Studie Neuseeland, USA, Großbritannien, aber auch Deutschland im Grunde vermessen, dass die Zustimmung von Jugendlichen, die nicht mehr der Überzeugung sind, dass Demokratie die beste Staatsform ist, die steigt. Und das ist eigentlich beunruhigend. Insofern haben wir wirklich zwei jugendliche Gruppen in der nächsten Generation.
Wenn wir davon ausgehen, dass es im Alltag beginnt, wie einfach ist es denn, sich in Europa länderübergreifend zu bewegen, wenn es um Heiraten geht, wenn es um Arbeiten geht, wenn es um so ganz, ja, eigentlich banale Dinge des Lebens geht? Die Frage an Ulrike Gero. Europawissenschaftlerin.
Erstmal ist ja vor kurzem das 1 millionste Erasmus-Baby geboren worden, also sozusagen von Pärchen, die sich über dieses Erasmus-Studium kennengelernt haben.
Also Erasmus, das ist ein Förderprogramm für junge Wissenschaftler,
genau.
Das europaweit ist. Ja.
Oder dass man einfach von einer Universität länderübergreifend in eine andere Universität gehen kann. Das wird gefördert, dass sie ein Semester halt im Ausland machen.
Ja, das Frankreich ist der akademische Bereich.
Genau. Dann, ja. Insofern ist es für diese Generation ja einerseits sehr einfach, aber eben auch kompliziert. Ich darf mal den Fall meiner Praktikantin schildern. Ja, ist eine Deutsche, die ist nach Maastricht gegangen, also Niederlande, hat dort einen Dänen kennengelernt, dann wurden die ein Paar, dann sind sie nach Großbritannien, haben sie beide studiert und gearbeitet, dann haben sie ein Kind bekommen. Dann haben sie gesagt, wegen des Kindes gehen sie zurück nach Kopenhagen. Jetzt sitzen die in Kopenhagen und kriegen kein Arbeitslosengeld, weil sie ja nur in Großbritannien gearbeitet haben. Sie kriegt kein Kindergeld von Deutschland, weil sie in Kopenhagen lebt. Sie kriegt aber auch kein Kindergeld von den Dänen, weil sie Deutsche ist. Ja, das heißt, wir diskriminieren permanent nach Nation und für diese Generation ist das echt inakzeptabel. Auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, wer bewegt sich in Europa? Und das ist ganz interessant, weil wer sich bewegt, ist, um es mal ganz platt zu sagen, oben und unten. Also es ist der gebildete, mobile Teil. Das sind die Funktionseliten, also irgendwelche Leute, die dann auch für BMW nach Paris gehen oder was auch immer, also die einfach international und gebildet unterwegs sind. Es ist aber, und das ist interessant, es ist natürlich auch ein Europa von denen, die unten sind. Soll heißen, die Polen, die 2008 im Zuge der Öffnung der Schengen Arbeitsgrenzen nach Großbritannien gegangen sind. Die sind natürlich auch überall. Soll heißen, Europa vollzieht sich eigentlich oben und unten, aber nicht in der Mitte. Die gesellschaftliche Mitte, die so, ich sag mal, das normale Studium und keine Ahnung, die bleiben im Prinzip so da, wo sie geboren sind, plus minus 50 Kilometer. Ja? Und das ist eigentlich der soziologische Befund. Das heißt, oben und unten wird Europa eine Lebenserfahrung, aber im Speckbrauch einer Gesellschaft noch nicht.
Sie waren nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Politik, sondern Sie sind ja auch zum Beispiel mal mit Joachim Gauck nach Frankreich gefahren, waren bei der Delegation dabei, also bewegen sich so im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Wie weit sind beide denn auseinander? Ist die Politik sehr weit von der Wissenschaft entfernt, von was zum Beispiel die Verarbeitung von solchen Studien und von solchen Erkenntnissen angeht, die Sie gerade beschrieben haben?
Das würde ich sagen. Und das würde ich sagen, dass das sogar zunimmt. Also ich habe wirklich leider den Eindruck, dass vieles an wissenschaftlicher Kenntnis für aktuelle EU-Politiken von der Politik nicht nur nicht umgesetzt wird, sondern de facto nicht mehr gehört wird. Um das mal ganz plakativ zu machen. Also wir haben ja eine ganz große Sparpolitik, Bankenkrise, Eurokrise, wie auch immer, mit unglaublich großen sozialen Verwerfungen. Verwerfungen, vor allen Dingen im europäischen Süden. Wenn Sie einmal durch das WZB gehen, also Wissenschaftszentrum Berlin, und sich angucken, was dazu geschrieben ist, würde ich sagen, Sie finden keinen einzigen europäischen Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftler, der sagen würde, dass die sogenannte Euro-Governance in ihrer derzeitigen Form zufriedenstellend ist. Ja, wir können die Mängel alle benennen. Wir bräuchten eine andere fiskalische Struktur, wir bräuchten eine europäische Arbeitslosenversicherung, wir würden wahrscheinlich auch sowas wie Land of Last Resort, also die EZB als letzten Geldgeber gebrauchen. Also man kann sehr klar benennen, was umgestellt werden müsste, damit der Euro so funktioniert, dass er einfach einerseits demokratischer, andererseits sozialer ist. Und diese ganzen Vorschläge, die tragt die Wissenschaft wie so eine Monstranz vor sich her, eigentlich seit Jahren, ja, und findet kaum Gehör. Jetzt muss man sagen, ein bisschen mehr Gehör schon. Also gerade jetzt auch bei Martin Schulz, der jetzt auch antritt in Deutschland als Kanzleramtskandidat, ist eine gewisse Offenheit, die daher kommt, dass der ja vorher im Europäischen Parlament war. Aber da bohrt die Wissenschaft gerade wirklich ganz dicke Bretter und die Politik ist echt irgendwo anders und muss den Leuten nach dem Mund reden. Da passiert gerade irgendwie etwas, was nicht gut ist an Verständigung.
Nehmen wir noch mal ein Beispiel heraus. In dem Buch von Ulrike Gero, Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie, erzählen Sie auch das Projekt der Europäischen Arbeitslosenversicherung. Das wurde auch diskutiert, es gibt Vorschläge dazu, die lagen auf dem Tisch einer Kommission. Warum bleibt das da liegen?
Ganz konkretes Beispiel in der Tat. Die Pläne gibt es seit 2008, wo wir angefangen haben mit dieser Banken-Euro-Krise und so weiter. Hat man gesagt, wunderbar, wir müssen da was gegen tun. Europäische Arbeitslosenversicherung. Konkret wurde das mit Laszlo Andor, der letzte ungarische Kommissar in der Kommission 2014. Der hat konkrete Pläne vorgelegt für den Europäischen Rat. Und im Rat wurde es natürlich abgelehnt, zum Beispiel von Deutschland. So. Und jetzt kann man natürlich mal einen ganz interessanten Punkt machen. Warum ist etwas, was im Interesse der europäischen Bürger ist und was, wie wir ja empirisch erhärten können, die europäischen Bürger in ihrer großen Mehrheit länderübergreifend auch gut finden. Also eine europäische Arbeitslosenversicherung zum Beispiel finden ungefähr 76% der Leute europaweit gut und selbst 58% der Deutschen finden das gut. Ja. Könnte man sagen, das ist wunderbar, das wollen wir jetzt alle haben als europäische Bürger. Aber die Bürger entscheiden ja nicht in Europa, sondern der Europäische Rat. Jetzt hat natürlich der Europäische Rat, in diesem Fall Deutschland im Rat, etwas dagegen, weil natürlich das für Deutschland erstmal mehr kosten würde in dem Moment, wo jetzt im Moment die Arbeitslosigkeit im Süden einfach höher ist. Soll heißen, wir haben eigentlich eine institutionelle Stellung in der Europäischen Union, wo permanent nationale Karten gezogen werden und deswegen Dinge, die eigentlich für alle europäischen Bürger gut sind, nicht gemacht werden. Und das ist ja eigentlich mein zentraler Kritikpunkt, dass wir ein europäisches politisches System haben müssten, in dem wir den Willen der Mehrheit und was die Mehrheit der europäischen Bürger möchte an Politik, dass wir das institutionell abbilden. Und das tun wir nicht und die Europäische Arbeitslosenversicherung ist wirklich ein exzellentes Beispiel.
Jetzt kommen wir wahrscheinlich schon zu einem zentralen Problem, was Europa angeht, nämlich der deutschen Rolle in Europa. Sie haben die nationale Karte in Deutschland angesprochen. Das ist ja fast mittlerweile wöchentlich zu lesen, im Augenblick auch wieder, dass der deutsche Exportüberschuss ein Problem ist. Das heißt, Deutschland profitiert massiv von dem Euro, ist der große Profiteur, man kann es in vielen Punkten sehen, und verteidigt das beinhart. Ist das große Problem in Europa?
Ich glaube leider, das ist das große Problem und das noch größere Problem ist, dass die Deutschen das nicht so sehen und deswegen auch nicht ändern wollen und nur der Rest Europa das so sieht, ja. Und dass wir deswegen zwei komplett getrennte öffentliche Meinungen haben. Das heißt, in Deutschland schlagen wir uns dann auf die Brust, stolz geschwellt. Wir sind ja wieder Exportweltmeister. Wir sind so toll und wir sind natürlich so toll, weil die anderen schlecht sind, was ja nicht stimmt, ja. Also in der deutschen Diskussion wird ja immer übersehen, dass wir nur so toll sind mit diesem Export. A, weil es den Binnenmarkt gibt und wir in den Binnenmarkt exportieren, aber auch, weil wir über den Euro im Grunde ja genau das System geschaffen haben, das die anderen nicht abwerten können. Das heißt, die anderen können ihren komparativen Vorteil, selbst wenn die nicht so gut sind, soll man sagen, okay, die Griechen, die Franzosen, wer auch immer, hat halt nicht so eine tolle Exportindustrie, wofür es auch viele Gründe gibt, ja. Aber dann müsste man denen halt wenigstens ihre Modalitäten erlauben, sich daran anzupassen. Das haben wir durch den Euro im Grunde unterbunden. Insofern ist die Fixierung der Wechselkurse eigentlich der deutsche Vorteil. Wir haben die, um es mal ganz platt zu formulieren, eigentlich haben wir die sozusagen in so einem deutschen Euro eingesperrt, ja? Und damit kommen die nicht so gut zurecht. Und daraus jetzt aber als Deutsche das Argument zu machen, wunderbar, wir sind so toll, übersieht ja, dass wir den gesamten Gewinn dieses Exportüberschusses eben nur daraus generieren, dass wir die anderen praktisch eingesperrt haben in dieser Euro-Governance. Und das wird in der deutschen Diskussion übersehen, wo ja immer so getan wird, wenn die anderen auch mal ein bisschen gut wären oder sich ein bisschen anstrengen würden, dann könnten die da auch hinkommen. Nein, das können sie nicht. nicht, das können sie strukturell nicht. Und das ist, glaube ich, die Unehrlichkeit in der deutschen Diskussion. Deswegen stehen sich hier zwei wirklich öffentliche Meinungen total gegenüber. Also wenn Sie mit so einem französischen Ökonom, der Buch über Bücher darüber geschrieben hat, diskutieren, da wird Ihnen klar, die sind auf Germanophobie, die sind wieder auf Deutschlandhass, ja, weil die natürlich ein strukturelles Argument haben, dass das, so wie das passiert, für alle anderen außer Deutschland nicht gut ist. Dagegen steht aber, und das ist das Fatale, eine deutsche Meinung, die ja im Inbrust der Überzeugung sagt, Moment mal, wenn die anderen sich ein bisschen anstrengen, können die auch und wir müssen für alle bezahlen. Und da prallen einfach zwei Sichtweisen auf die Krise und den Euro und wer an was verdient aufeinander, die sehr, sehr, sehr unheilvoll sind. Und mein größtes Bedauern ist, dass wir in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich nicht klar kriegen, wie sehr strukturell die deutsche Rolle ein Problem ist.
Amerikanische Ökonomen wie Paul Krugman fordern ja immer mal wieder provokativ, Deutschland müsse aus dem Euro austreten, dann hätte das Rest Europa eine Chance. Aber Europa, das war ja auch mal die Hoffnung, Deutschland so weit einbinden zu können, dass es den Kontinent nicht mehr dominieren kann. Und dann auch die Konkurrenz der Nationalstaaten so weit in den Griff zu bekommen, dass sie zumindest nicht mehr destruktiv ist. Was würden Sie sagen? Ist dieses Projekt gescheitert?
Wissen Sie, im Persönlichen wie wahrscheinlich auch für ganze Gesellschaften gilt, man kriegt die Themen, an denen man scheitert, immer so lange, bis man es irgendwann kapiert. Ja, das ist ja im eigenen Leben auch so. Für Deutschland gilt es tatsächlich, glaube ich, zu kapieren, dass wir als wichtigstes, größtes, wie auch immer, Land in Europa keine Chance haben mit dem, was man allgemein das deutsche Europa nennt. Es gilt immer noch Thomas Mann, europäisches Deutschland oder deutsches Europa. Deutsches Europa zündelt den ganzen Kontinent an. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Europäisches Deutschland muss das Ziel sein. Und wir haben das Ziel tatsächlich aus den Augen verloren. Also alles, was so ungefähr seit 2012 passiert ist, auch mit dieser Sparpolitik, ist im Grunde jetzt mal sehr vereinfacht formuliert, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt deutsches Europa. Und daraufhin haben die meisten Länder gesagt, wenn es kein europäisches Deutschland mehr gibt, sondern nur noch deutsches Europa, dann steigen wir aus. Die kühne These, die ich damit machen möchte, ist, dass ein Teil, natürlich nicht alles, aber ein Teil der ganzen Populismus-Diskussion, die wir jetzt erleben, inklusive Brexit, inklusive Peace-Partei, inklusive Front National, alles länderspezifische Reaktionen sind auf ein deutsches Europa, dessen Signale wir ausgesandt haben seit 2012, wo wir im Prinzip die Bankenunion angekündigt haben und nicht gemacht haben. Und insofern würde ich tatsächlich einen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen diesem Signal, was wir gesendet haben als Deutsche, und das Signal ist bei den anderen angekommen. Und wir erleben jetzt 5 Jahre später, 2017, im Grunde das fatale politische Konsequenz dieser Situation, die da lautet, dass wir uns in einem atemberaubenden Tempo renationalisieren, unter populistischer Bedrohung sind und im Grunde genau das verlieren, was wir alle brauchen und Deutschland als erstes, nämlich Europa. Also die Vorstellung, dass wir hier durchkommen mit dieser Idee des Island of the Happy and Wealthy, also der Insel der Glücklichen, der Seligen, Griechen raus, Franzosen können nicht reformieren, Italiener können keine Steuern bezahlen, dann sind wir de facto wieder zurück in den 70er Jahren. Wunderbar, kriegen wir unsere vermeintlich so tolle alte D-Mark-Währung wieder zurück. Die geht dann wieder durch den Schornstein, weil sie aufgewertet wird ohne Ende. Und dann haben wir einfach nur 30 Jahre verspielt.
Jetzt sind wir wieder mitten in den europäischen Problemen. Dabei heißt Ihr Buch, das Buch von Ulrike Gero, doch warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Ob wir vor den Problemen zur Utopie noch kommen, ich bin da ganz zuversichtlich, aber ich würde sagen, wir machen mal eine kleine musikalische Pause, bevor wir das dann aufrollen. Sie haben sich von Fraser Gorman Book of Love gewünscht. Warum dieses Lied?
Naja, Europa braucht jetzt Liebe, ja. Wir müssen heilen.
Das war Fraser Gorman, Book of Love, auf den Wunsch von Ulrike Gero, Europawissenschaftlerin, Autorin des Buches »Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie«. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Wir haben jetzt viel über europäische Probleme gesprochen, aber es geht ja um eine politische Utopie. Und Sie nennen in Ihrem Buch den Termin 8. Mai 2045, also genau 100 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. als entscheidenden Termin, damit diese Utopie uns vielleicht ein klein wenig näher rückt. Warum diesen Termin? Warum haben Sie das dann, sagen wir, in knapp 30 Jahren gewählt?
Naja, erstmal 8. 9. Mai 45, ja, das ist halt das Datum, das sozusagen das letzte europäische Projekt begründet hat. Völlig klar, wir haben uns in diesen Nationalismen zerrieben, Krieg auf diesem Kontinent. Europa war immer sozusagen formuliert als Friedensprojekt und es war immer formuliert als Überwindung der Nationalstaaten. Ich weiß, dass das heute politisch völlig inkorrekt ist oder unpolitisch unkorrekt, das noch zu sagen. Aber erinnern wir uns an Jean Monnet, nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Wir integrieren nicht Staaten, wir einen Menschen. Und auch Walter Hallstein, der erste deutsche Kommissar, hat 1994 in seiner Antrittsrede als erster deutscher Präsident der Europäischen Kommission gesagt, uns schwebt ein Europa jenseits der Nationalstaaten vor, damit die großen Nationalstaaten nicht ständig die Schicksale der Kleinen dominieren. Ja? Und Hallstein hat damals auch schon gesagt, was wir zum Leben erwecken müssen, sind die Regionen in Europa. Darauf komme ich gleich noch zurück. Aber warum 2045? Weil doch die Erfahrung, dass diese Nationalismen immer zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen, eigentlich das Leitmotiv aller Gründungsväter gewesen ist, bis hoch zu Delors, für den ich ja mal arbeiten durfte, und Kohl und Mitterrand, die dann einfach 92 dieses Maastricht-Projekt gemacht haben, als wir sozusagen auf dem Höhepunkt der Einigung gestanden haben. Und das ist natürlich heute absolut in Vergessenheit geraten, dass ja die Idee die Überwindung der Nationalstaaten war. Und jetzt finde ich, 100 Jahre später sollten wir es mal geschafft haben, also habe ich dieses Datum gewählt. Ich habe es aber auch gewählt, weil, wie Sie sagen, bis dahin sind noch ungefähr 25, 30 Jahre und dann hat man Zeit, das einfach der nächsten Generation zu überlassen, also jener Erasmus-Generation, über die wir schon gesprochen haben. Dann haben die eine Baustelle, können die arbeiten. Wir kommen ja jetzt nicht von heute auf morgen in ein anderes Europa, deswegen wollte ich ein bisschen Perspektive setzen. Vieles, was unmöglich erscheint, kann dann doch einfach mal möglich werden, wenn die Tür der Geschichte aufgeht. Und deswegen habe ich eine Utopie geschrieben, von der ich wirklich hoffe, dass wir sie in die Realität holen können, wenn der Hegelsche Weltgeist die Tür der Geschichte nochmal aufmacht.
Wir haben auch gesehen, was möglich ist, als die Bankenkrise hier war und auf einmal Hunderte von Milliarden mobilisiert werden konnten, um das da reinzuschießen. Da könnte man auch denken, wenn das möglich ist, dann müsste doch auch Geld locker gemacht werden für das europäische Projekt.
Das sage ich doch immer, ja. Die Europäische Arbeitslosenversicherung würde übrigens ungefähr 450 Milliarden kosten. Das ist weniger als das ESM, European Stability Mechanism. Und wir haben das Geld für die Banken auf den Tisch gelegt, aber für die Europäische Arbeitslosenversicherung eben nicht, ja.
Für solch ein Projekt, für solch eine Utopie, man könnte es in zwei Themen aufgliedern. Erstmal, welche ersten Schritte sind dahin nötig und wie geht es? Geht es mit den derzeitigen Strukturen, die die EU hat? Weil sie unterscheiden ja zwischen der EU und zwischen Europa. Mhm. Ist die EU reformierbar? Also die Europäische Kommission entscheidet sehr, sehr vieles, ist aber demokratisch nicht legitimiert, kann auch nicht abgewählt werden. Und wir haben in der Griechenland-Krise gesehen, dass über diese Kommission im Prinzip diese Wahl ad absurdum führen kann, die in Griechenland durchgeführt wurde. Mhm. Also ist diese EU, sind die Strukturen reformierbar oder muss man sie vielleicht erst tatsächlich zerstören, um sie dann wieder neu aufzubauen?
Also erstmal danke für die Frage, weil es trifft wirklich den Kern des europäischen Demokratiedefizites, dass wir über die Governance-Strukturen eigentlich im Grunde Deutschland entscheidet, aber nicht alle können in Deutschland wählen, wer hier Kanzler ist. Ja, das ist der Kern des Demokratiedefizites in der Europäischen Union. Die Frage, ist Europa reformierbar? Meine Antwort, ein bisschen ketzerisch, aber nein, ist sie nicht. Ich sehe nicht, warum sich unter absolut verschärft politischen Bedingungen jetzt ein Reformeifer in Europa breit machen sollte, den wir zu besseren Zeiten vor Eurokrise, vor Bankenkrise und so weiter nicht gehabt haben. Ich habe mir wirklich angeguckt, wann wir schon wieder mal geträumt haben von Gouvernement économique, politisch Union und so weiter. Ich könnte Ihnen jedes Datum einzeln nennen, wann wir das versucht haben. Es gibt den Fünf-Präsidenten-Bericht vom Dezember 2012, eine Neuauflage davon vom Juni 2015. Steht alles drin, was wir machen müssten. Haushaltsunion, Fiskalunion, politische Union und so weiter. Nichts davon ist gemacht worden. Wir haben auch aus dem Sovereign Debt, Bank Debt, also Staatsschulden, Bankschuldenverknüpfung, das war 2012 schon, haben wir immer noch nicht die gemeinsame Einlagenhaftung gemacht. Das heißt, wir sind 5 Jahre im Reformstau ohne Ende und ich wüsste nicht, warum sich unter beschleunigenden Bedingungen der Disintegration jetzt auf einmal da ein so sichtbarer Reformschritt abzeichnen sollte, der tatsächlich so ein Aufatmen herbeiführt. Insofern ist das leider meine etwas pessimistische Analyse, dass aus dem System heraus das nicht mehr passieren wird.
Das heißt, Sie vermuten, die EU muss erstmal zerbrechen, damit dann vielleicht dann ja aus den Regionen, aus den Städten, vielleicht auch aus den Ländern ein paar progressive Bewegungen wiederkommen.
Wenn Sie das so sagen, dann hört man...
Das hört sich dann immer gleich martialisch
ja,
an.
Ja, das hört sich martialisch an.
Die Alternative ist ja dann der Nationalismus, der ja im Augenblick von Rechts- oder Rechtspopulismus kommt. Das ist ja noch unerfreulicher.
Also erstmal, um die Hörer zu beruhigen. Ja, also ich stehe hier nicht mit dem Hammer und haue auf der EU rum. Ich halte vieles von dem, was die EU gemacht hat, wahnsinnig gut. Ja, der Binnenmarkt, den Euro, die Erasmus, Schengen, das brauchen wir alles. Ich will keine Demontage. Mein Ziel ist, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie muss einfach obendrauf. Wir können nicht nur Markt und Währung haben und von einem Markt und einer Währung sozusagen dominiert werden. Das ist aber im Moment der Status quo. Und die einzige Frage ist jetzt, wie baue ich diese eine Demokratie um die eine Währung herum? Man muss ja sehen, eine Währung ist ja schon eigentlich ein Gesellschaftsvertrag. Ja, also die Tatsache, dass wir das gleiche Geld in der Tasche haben, ist im rousseauschen Sinne ein Gesellschaftsvertrag. Wir haben uns darauf geeinigt. Dann müssen wir uns auch darauf einigen, wie innerhalb dieser Währungszone die Gewinne dieser Währungszone an alle Bürger gleichermaßen und zwar nicht mehr nach nationalen Kriterien verteilt werden. Und das wiederum hat viel zu tun mit solchen Sachen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung oder eben die Verteilung eben auch der Exportgewinne. Ja, das sind ja Wertschöpfungsketten. Also wir können ja auch nicht sagen, das ist der deutsche Export. In einem deutschen BMW, da sind slowenische Schrauben, italienische Reifen, Ledersitze aus Frankreich drin. Ja, und am Ende kommt das Endprodukt aus Deutschland und geht dann in die deutsche Exportstatistik. Das müssen wir ja mal verstehen. Ja, und insofern eine Demokratie heißt natürlich auch ein System von Redistribution, was in dieser Währungszone geleistet wird. Und insofern geht es mir sehr darum in meinem Diskurs, dass ich ein Angebot machen möchte, wie ich die Dinge komplementiere und nicht zerstöre. Ich möchte mich einfach klar abgrenzen von so einem Diskurs, den ja im Grunde auch die Rechtspopulisten führen. Ja, raus aus der EU, müssen wir alles kaputt machen und so weiter. Nein, ich möchte komplementieren, so dass Europa rund und schön und ganz und richtig wird. Das ist eigentlich die Aufgabe, die sich uns stellt.
Und dann auch dann das, was im Augenblick im Angebot ist, als falsche Alternative zu sehen, vermute ich mal. Also auf der einen Seite eine vor sich hin wurstelnde EU, die marode ist, auf der anderen Seite dann die nationalistischen Bewegungen. Aber Ihr Buch, das Buch von Ulrike Gero, heißt ja auch dann die politische Utopie. Versuchen wir doch mal das Positive zu finden. Viele haben ja, Stichwort Brexit, gesagt, ein linker Brexit wäre eine gute Sache, weil dann eine Bewegung ist, die dann auch für solche Sachen wie Arbeitslosenversicherung dann sicherlich offener wäre, weil sie das Thema der Gleichheit und der sozialen Gerechtigkeit auf der Agenda hat. Wir haben eine Linksregierung in Portugal, wir haben Podemos in Spanien. Das sind ja alles Bewegungen, die ja demokratisch sind, die sich nicht gegen Europa abgrenzen und die ja auch international teilweise anfangen, sich zu vernetzen. Sehen Sie da ein paar Hoffnungsschimmer, dass da eine dritte Bewegung neben diesen beiden anderen entstehen könnte?
Absolut. Also, dass wir jetzt gerade sozusagen das Ableben eines relativ pervertierten Neoliberalismus erleben, das ist, glaube ich, ohne Frage. Das können Sie auch in der Literatur, der wissenschaftlichen und der philosophischen absolut abbilden. Ja, ganz egal, ob Slavoj Žižek oder Alain Badiou, es gibt ganz viel Literatur im Moment über den einen Punkt, Europa muss sozial sein und demokratisch sein oder es wird nicht werden. Und da gibt es in der Tat jede Menge Bewegungen und Brexit, um das nochmal aufzufangen, was Sie mir zugeworfen haben, linker Brexit, ja, also ich halte den Brexit für eine Katastrophe, das sei mal dahingestellt, können wir gleich noch diskutieren, aber es ist ja schon interessant, dass die Briten jetzt ein absolut keynesianisches Geld in ihre Wirtschaft hauen, in einer liberalen britischen Struktur, das hätten die ja früher nie gemacht, ja, also sie tun es ja jetzt aus der Not, um abzupuffern, dass sie 40 bis 60 Milliarden für diesen Brexit bezahlen werden und dass es dem Land überhaupt nicht gut tun wird und das müssen sie jetzt natürlich mit massivem Spending sozusagen abpuffern, aber dass eine ausgerechnet konservative Regierung, ja, die sich sonst immer auch der Sparpolitik verschrieben hat, jetzt im Prinzip so einen linken Keynesianismus macht, ist ja eigentlich schon eine Kontradiktion ad jecto. Soll heißen, ja, wir haben, glaube ich, im Moment, was man so als Linksdrive bezeichnen könnte. Wir haben jetzt mit Martin Schulz in Deutschland eine andere Diskussion im Wahlkampf, im Zuge des Wahlkampfs, mit einer deutlich sozialdemokratischen Agenda. Und ich glaube tatsächlich, dass hier der Diskurs aufgebrochen werden muss. Es geht nicht mehr um mehr oder weniger EU. Es geht auch nicht mehr um mehr oder weniger Integration, sondern es geht, wenn überhaupt, um genau eins, ein anderes Europa. Und wie machen wir das möglich? Das andere Europa muss demokratisch sein, es muss sozial sein, es muss deswegen, und das ist ja mein Buch, es muss deswegen einfach auch institutionell anders aufgezogen sein. Es kann nicht mehr über den EU-Rat gespielt werden.
Also wir haben in einem ersten Teil die großen europäischen Probleme gehabt. Jetzt haben wir im zweiten Teil doch die Ansätze dafür gesehen, dass es etwas besser wird. Es scheint eine gewisse Dynamik in unserem Gespräch zu sein und wir kommen dann der politischen Utopie, die Sie beschreiben, vielleicht ein bisschen näher. Bevor wir dann im dritten Teil uns vielleicht mal ein wenig weiter annähern, haben wir noch ein kleines Musikstück, das Sie sich ausgesucht haben. Listen, also höre zu, Symandi. Warum dieses Lied? Was ist das?
Weil der Refrain ist Listen, time is right now, ja, und das ist jetzt Europa, right now. Wenn es nicht right now, jetzt passiert, ich glaube, dann haben wir echt bald kein Europa mehr.
Also, listen.
Listen, brothers. This has got a lot to do with it. And my sister.
Das war die Band Symandi mit ihrem Song Listen auf den Wunsch von Ulrike Giro. Sie hören die Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Mario Scala. Wir reden über Europa. Sie ist Europawissenschaftlerin. Wir haben über die Probleme in Europa geredet, auch über die Ansätze, warum das so nicht mehr weitergehen kann und wo es auch ein paar sehr progressive und sehr schöne Ansätze gibt, die Hoffnung machen. Und das wollen wir noch ein wenig ausbauen in ihrem Buch. Eine politische Utopie, Europa als Republik, habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden, das uns vielleicht ein wenig weiterhilft. Da haben Sie einen Oberbürgermeister zitiert mit den Worten: Hier in Düsseldorf wissen wir doch, was wir mögen und wie wir unsere Stadt gestalten wollen. Und wir brauchen ganz sicher ein europäisches Dach, aber Deutschland brauchen wir doch eigentlich nur noch für den Fußball. Ja, das ist doch ganz toll. Das würde vielleicht ein nationaler Minister ein wenig anders sehen, aber auch bei Ihrem Buch hatte ich immer den Eindruck, also den Nationalstaat, dem weinen Sie also wirklich gar keine Träne hinterher.
Ja, und auch nicht nur ich, ja. Also machen wir es mal ganz plastisch. Ich war letztens in Venedig, da habe ich mit einer Marktfrau, ein paar Tomaten abgekauft, kamen wir auch auf Europa zu sprechen. Da sagte die, ja, ich war so poquito italiano, ja, wenn die Katalanen jetzt unabhängig werden, dann will sie als Venezianerin auch eine Republik Venedig, weil Venedig war schon Republik von 700 bis 1700. Da habe ich gesagt, wunderbar, ich schreibe gerade ein Buch über Europa der Region, würde mir sehr gefallen. Was sie denn macht mit Außenpolitik, Währung, den großen Sachen? Da sagte die, das muss Europa, Europa muss das machen. Sag ich, brauchen Sie Italien nicht, sagt er, no, no. Ja? So, und das ist, glaube ich, doch ein Bauchgefühl von ganz vielen Menschen, dass man sagt, hier bin ich, wo ich wohne, ist meine Heimat, jetzt sind wir ja in Frankfurt, also Rhein-Main-Region oder eben Venedig oder eben Düsseldorf und darüber Europa, völlig klar, weil für die internationale Arena ist auch der Nationalstaat zu klein. Wir nehmen all diese mittlere Ebene einfach weg, wir wollen unsere Stadt regieren, das Heimatgefühl generiert die Region. Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse sagt ja immer, Heimat ist Region, Nation ist Fiktion. Ich mache das mal ein bisschen plastisch, ich komme ja aus dem Rheinland und ich weiß, dass ich dahin gehöre, ne? Himmel und Erde und meine Küche, Äppelschlott und was man so im Rheinland halt hat. Ich weiß aber genau, dass das in Bremen und in München nicht der Fall ist. Jetzt habe ich also in Bremen und in München kein Heimatgefühl. Trotzdem weiß ich natürlich, dass Bremen und München zur Bundesrepublik Deutschland gehören. Warum? Weil es mir erzählt wurde. Mit Blick auf Bayern kann ich natürlich sagen, hätte man mir erzählt, Bayern gehört nicht zu Deutschland, würde ich es auch glauben. Ja? Soll heißen, es ist tatsächlich eine konstruierte Erzählung, die man eben auch dekonstruieren kann. Und da wollte ich ein bisschen hin mit dem Buch zu sagen, das Buch ist ja um zwei Thesen aufgebaut. Die eine zentrale These ist, wenn wir auf diesem Kontinent ein politisches Projekt begründen wollen, dann ist die Conditio sine qua non, die wirklich unglaublich notwendige Bedingung, dass wir als Bürger gleich sind vor dem Recht. Sie können keine politische Einheit machen, wenn Sie als Bürger nicht gleich sind vor dem Recht, und zwar beim Wahlrecht, beim Steuerrecht und beim Zugang zu sozialen Rechten. Das sind wir in der EU aber nicht. Wir werden permanent als Bürger gegeneinander ausgestellt. Die Griechen gehen mit 50 in Rente, wir Deutsche müssen bis 67 arbeiten, die Franzosen zahlen weniger Steuern und so weiter und so fort. Das heißt, wir konkurrieren als Bürger innerhalb des gleichen politischen Projektes und das geht nicht, weil Konkurrenz ist für Märkte und für Unternehmen. Bürger müssen gleichgestellt sein. Wenn Sie sich als Bürger gleichstellen, dann begründen Sie eine Republik. Deswegen habe ich den Begriff gewählt. Es geht nicht um Föderation. Es geht nicht darum, ob Staaten integrieren. Es geht darum, dass der Bürger der Souverän ist und das können die Bürger nur sein, wenn sie gleich sind vor dem Recht. Und Bürger, die sich darauf einen, gleich zu sein vor dem Recht, begründen eine Republik. Das Schöne an dem Begriff der Republik ist auch noch, dass er nicht ethnisch ist. Sie können Finne, Ungar und Portugiese sein und eine Republik begründen, wenn sie sich auf Rechtsgleichheit einigen. Das ist der eine starke Punkt. Für die Hörer, die jetzt Angst haben, oh, der Nationalstaat, ich brauche den, man nimmt mir was weg, sage ich nein, ich gebe ihnen regionale Identität und es ist eigentlich die Identität, die alles, was das Wohlfühlgefühl ausmacht, also die Suppe, die Küche, die Trachten und so weiter, das ist eigentlich regional. Ja? Also es gibt ja keine deutsche nationale Identität, sondern wenn Sie durch Deutschland reisen, dann haben Sie im Schwarzwald diese Püppchen und irgendwie Haxe in München und das Bierzelt Oktober, ja, und oben haben Sie Fischköpfe, was auch immer. Aber es ist ja nicht national, sondern es ist eben regional sehr unterschiedlich. Soll heißen, der Spruch, den wir immer für Europa ja bemühen, Einheit in Vielfalt, kann nur heißen, wir suchen die europäische Einheit im normativen Bereich, also im rechtlichen Bereich, und die kulturelle Vielfalt eben in der Region. Und dann würden wir Republik und Regionen zusammenbringen und keiner hätte was verloren und die Nationen sind weg.
Für diese europäische Republik, für diese Utopie von Ulrike Gero gibt es eine Voraussetzung, denn Sie sagen auch in Ihrem Buch, es gibt keine andere Möglichkeit als eine Schuldenkonferenz und als einen europäischen Neuanfang ohne Schulden. Das hört sich schön an, aber es muss ja politisch durchgesetzt werden, weil das, was die europäischen Staaten an Schulden haben, haben sie bei jemandem. Und da müsste man irgendjemandem erklären, dass er ganz viel Geld nicht mehr bekommt.
Ja.
Das ist das Problem.
Das ist das Problem und es wird trotzdem so sein. Ja, also wenn Sie Daniel Gräber lesen, Schulden die ersten 5000 Jahre, dann ist das immer so in der Geschichte gewesen. Ja, irgendwann sind zu viele, dann werden die Schulden gestrichen und dann wird die Uhr auf Null gestellt. Ja, das ist praktisch eine historische Gesetzmäßigkeit. Und wenn man das sozusagen nicht bewusst macht, dann passiert es meistens über irgendeinen revolutionären Akt. Also nichts anderes war eigentlich die Französische Revolution, als dass Ludwig der 16. extrem verschuldet war und auf das Geld der Bauern sprichwörtlich verprasst hatte, ja, so ähnlich wie die Banken heute das Geld der Bürger verprasst haben. Ja, und dann haben irgendwann mal die Frauen, die für ihre Babys keine Nahrung mehr hatten, die Mistgabel genommen. Ja, also das ist nicht geplant, das passiert dann einfach. Und ich glaube schon, dass wir da in einer ernsten Situation sind und trotzdem brauchen wir natürlich dieses Reset. Ja, also das ist ja interessant, dass in jeder ökonomischen Studie zu lesen ist, inzwischen auch bei der OECD, beim IWF und so weiter, dass die griechische Schuldensituation nicht tragbar ist. Und wir ziehen keine Konsequenzen, weil wir das immer wieder neu umschulden müssen und so weiter. Also wie so eine Monstranz im Prinzip um dieses goldene Kalb sprichwörtlich da rumtanzen, nur weil wir sozusagen den Bewusstseinsakt, das Geld ist weg, weil wir den irgendwie nicht verkraften.
Ja. Und es ist auch keine Frage der Währung. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, in dem Buch von Ulrike Gero über Europa, eine Währung oder eine europäische Währung hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 25 Jahren. Der Euro wurde 2002 eingeführt, hätten wir also noch 11 Jahre. Aber das ist kein Problem des Euro, oder?
Nein, es ist kein Problem des Euros. Vor allen Dingen, es schwingt ja auch immer die Nostalgie mit, wenn der Euro erst weg ist und die Griechen erst draußen sind, dann kriegen wir unsere schöne alte D-Mark zurück. Ja, und dazu kann ich nur sagen, es gibt kein Zurück in die Geschichte. Die Geschichte geht immer woanders hin. Das soll heißen, wir kriegen irgendwas anderes, aber jedenfalls nicht mehr die schöne alte D-Mark zu schönen alten Bedingungen. Ja, das muss man einfach mal verstehen. Und was wir dann kriegen, ist tatsächlich die Frage, kriegen wir dann diesen berühmten Nordwährungseuro, von dem ich ja behaupte, dass er eine Chimäre ist, weil da ist ja schon mal die Frage, ist dann Frankreich im Nordwährungseuro oder Frankreich, ist das jetzt im Süden oder ist vielleicht halb Frankreich im Norden und halb Frankreich im Süden, soll heißen, das wird ja alles höchst explosiv. Und insofern halten wir doch den Euro, das ist doch der Ast, auf dem wir sitzen, es kann doch keiner ernsthaft behaupten, dass wir diese Währung hochgehen lassen wollen, in welcher Form auch immer, bauen wir doch einfach diese Demokratie drumherum. Und die Frage ist ja nur, was ist denn leichter? Eine Rückabwicklung der Währung, Griechen rausschmeißen und so weiter, und haben wir irgendwie die Idee, dass das nicht kostspielig ist, diese Rückabwicklung der Währung? Wir tun immer so, als wenn das nichts kostet, aber um das mal ganz klar zu formulieren, in dem Moment, wo der Euro kracht und wir die Griechen rausschmeißen, glauben wir ernsthaft, die zahlen uns in Drachmen zurück, was die uns schulden? Ja, soll heißen, alles, was bei der BUBA Bundesbank an Targetsalden eingestrichen ist, in meiner Kenntnis sind das heute 800 Milliarden, das ist futsch. Also wenn der Euro kracht, sind doch die Deutschen die Ersten, die ihre jetzt noch fiktiv sortierten Schulden in diesen Salden nicht mehr zurückkriegen. Da sage ich, ist es denn nicht weniger anstrengend zu sagen, wir halten, was wir haben, wir brauchen die Währung, ist überhaupt das Einzige, was uns international gegenüber China, Russland, USA international wettbewerbsfähig ist. Aber wir machen diese Währung einfach demokratisch und sozial. Wir strengen uns jetzt an. Wir machen eine europäische Arbeitslosenversicherung. Wir gucken zu, dass wir die fiskalischen Flüsse innerhalb Europas erhöhen. Das ist doch wenigstens eine konstruktive Baustelle als so eine dystopische Währungsabwicklung.
Jetzt haben wir viele schöne Ideen gehabt und in dem Buch von Ulrike Gero finden sich noch einige weitere. Wir haben über die europäische Arbeitslosenversicherung und vieles andere geredet. Das sind alles Sachen, die wissenschaftlich diskutiert werden, die Sie wahrscheinlich auch in der Wissenschaft dann mit Kollegen oder mit Wissenschaftlern diskutieren. Sind Sie sehr frustriert, wenn Sie dann sehen, wie das europäische Projekt oder wie die EU sich dagegen abdichtet, das kleinarbeitet, ignoriert, nicht aufnimmt? Ist das ein frustrierendes Geschäft?
Es ist nicht nur frustrierend, sondern wir sind doch jenseits von Frustration. Was wir doch erleben, ist doch, dass wir, Frau Merkel hat ja immer gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Satz ist ja falsch. Bleibt der Euro, wie er ist, scheitert die europäische Demokratie. Und das ist, was wir erleben. Polen ist schon weg, Ungarn ist schon weg, Österreich ist gespalten, die Briten sind schon draußen. Was mich fassungslos macht, ist, mit welcher sozusagen Beiläufigkeit die liberale Demokratie in europäischen Staaten geradezu verscherbelt wird und wir es nicht schaffen, als Zivilgesellschaft einfach konstruktiv zu argumentieren, dass so wie die Strukturen der EU, die institutionellen Strukturen auch der Euro-Governance sind, dass das Eyes-Wide Shut into Disaster führt und dass wir tatsächlich jetzt mal anfangen, eine europäische Demokratie, um den Gesellschaftsvertrag herumzubauen, den wir schon haben. Und dieser Gesellschaftsvertrag ist die Währung, die wir haben. Und das macht mich in der Tat ein bisschen fassungslos. Und insofern bin ich da jenseits von Frustration. Ich bin in tiefer Sorge.
Umso wichtiger ist es, ein paar positive Ansatzpunkte herauszuarbeiten. Ich denke, das haben wir gemacht. Und auch Europa mit Utopie zu verknüpfen, wie Ulrike Gero das gemacht hat, ist eine wunderbare Idee. Ich denke, einiges haben wir hier zur Sprache gebracht. Der Rest wird dann vielleicht in den nächsten Jahren kommen, bis zum Jahr 2045, was Sie anvisiert haben. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Es war sehr interessant, Europa und Utopie mal miteinander zu verbinden, um mal zu schauen, was da vielleicht alles herauskommen kann. Also, herzlichen Dank an Ulrike Gero. Ein Lied haben wir noch zum Schluss. Sie haben sich ausgesucht von Janis Joplin, Try Harder. Hat das irgendeinen Bezug zu dem europäischen Projekt oder zu der Utopie, die Sie mit Europa verbinden?
Ja, das ist ja jetzt offensichtlich. Try Harder, ja. Wir müssen es jetzt echt mal ein bisschen härter und schneller versuchen.
Also, mit der Hilfe von Janis Joplin, Try Harder, herzlichen Dank an Ulrike Gero. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala. Das war die Sendung Doppelkopf für heute und die letzten Minuten gehören Janis Joplin.
I'll try just a little bit harder. You know you better, baby. And you know you gotta. Just a little